Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Sven hat uns ja schon ganz wunderbar begrüßt. Er macht es richtig gut, ne? Bravo. Da können wir uns dran gewöhnen, Sven. Herzlich willkommen an den Bildschirmen. Ich weiß, einige sind jetzt live dabei. Herzliche Grüße nach Kroatien, herzliche Grüße nach Wien, herzliche Grüße nach Florida. Wir freuen uns, dass wir über diese Medien mit euch Gemeinschaft haben dürfen. Ich darf euch noch was Freudiges sagen. Der Herr hat uns heute noch eine Familie aus Kirchseeon geschickt mit zwei süßen Kindlein. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Und Vater, wir wollen noch kurz beten, dass du uns die Herzen und die Augen öffnest und die Ohren, dass wir hören und sehen und verstehen. Und dass wir das, was du für uns vorbereitet hast, empfangen dürfen als Geist und Leben. Amen. Das heutige Thema ist wieder sehr alltagsrelevant, wie man so schön sagt. Was ist deine Hoffnung? Ohne Hoffnung kann ein Mensch nicht wirklich existieren. Der Mensch hat zwei Bedürfnisse. Er muss A, geliebt werden und B, gebraucht werden. Und wenn eines fehlt, dann geht der Mensch seelisch zugrunde. Und Gott liebt uns und er braucht uns. Und das ist das Schöne. Also was ist deine Hoffnung? Wir gliedern wie folgt eine kurze Einleitung, dann die Hoffnung auf die irdischen Schätze und die Hoffnung auf die Schätze im Himmel. Welche Hoffnung hast du? Hoffst du auf irdische Versorgung oder hoffst du auf die Schätze im Himmel? Was ist denn der Unterschied? Relativ einfach. Der größte Unterschied ist, dass die irdischen Schätze vergänglich sind und du kannst sie nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Aber die himmlischen Schätze, die warten auf dich im Himmel für die Ewigkeit. Und für die Ewigkeit hast du diese Schätze zur Verfügung. Also ist von daher schon klar, welchen Schwerpunkt wir legen sollten. Die wichtigste Frage ist zunächst an jeden von uns, an dich, an mich. Hast du überhaupt eine Hoffnung? Oder lebst du so wie die meisten Menschen einfach in den Tag hinein? Lässt du irgendwie alles auf dich zukommen, ruderst du, magst, dass du nicht untergehst? Versuchst du irgendwie über die Runden zu kommen und zu verhindern, dass du unter die Räder kommst? Die Ellbogen werden ausgefahren und wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Messer schärfer und jeder kämpft irgendwie, um ganz vorne oder ganz oben zu sein. Am schnellsten findest du heraus, was deine Hoffnung ist, indem du dir selbst zuhörst, wenn du in Schwierigkeiten oder unter Druck bist. Was kommt aus dir heraus? Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Was sagst du in Problemen, in Schwierigkeiten? Was sprichst du in Existenz? Weil Wörter am Geist sind Geist und Leben und haben die Macht über Leben und Tod. Wir wissen das. Und was du jetzt aussprichst, das wird dann die Richtung bestimmen. Sagst du mit Hiob, Hiob 7,6, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Ist das dein Gedanke? Sind es deine Worte? Und deine Worte bestimmen dein Leben. Wir wissen, Integrität bedeutet, wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, auch sein, vom Wesen her. Redest du so? Oder was redest du, wenn du in Problemen bist? Was denkst du und was redest du? Das wäre für ein Kind Gottes eine fatale Situation und würde ganz sicher unseren Vater im Himmel und unseren Herrn Jesus Christus sehr traurig machen. Für den Gottlosen ist es klar. Er hat keine Hoffnung, die über den täglichen Kampf und seine möglichen irdischen Ziele hinausreicht. Das Fatale ist es, dass wir heute ein oberflächliches, weltliches Evangelium hören. Und dass die Menschen sich dieser Welt gleichstellen und sagen, ja, ich glaube ja an Gott, also ich komme in den Himmel. Aber irgendwie machen sie sich doch dieser Welt gleich und leben, wie alle Welt lebt. Aber das ist überhaupt nicht der Plan Gottes für uns, seine himmlischen Kinder. Wir sind ja nicht sein irdisches Volk wie im Alten Bund. Wir sind seine himmlischen Kinder. Wir sind Geschwister von Jesus Christus. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Verstehen wir, Geschwister, was das bedeutet? Wir sind Kinder des allmächtigen Gottes. Und wir haben seine Natur in uns. Wir haben Gottes Natur. Wir sind Gottes Natur teilhaftig geworden. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir können alles überwinden. Aber es ist unsere Gesinnung. Unser Denken führt zu unserem Reden. Unser Reden führt zu unseren Handlungen und unsere Handlungen schließlich zu unserem Sein, zu unserer Existenz. Also für den Gottlosen ist es klar, er hat keine Hoffnung über den täglichen Kampf und seine möglichen irdischen Ziele hinausreichen würde. Hiob 27, 8, denn was ist des Ruchlosen Hoffnung, wenn sein Leben ein Ende findet, wenn Gott seine Seele nimmt? Was ist dann seine Hoffnung? Ja, dann, das verdrängen dann die Menschen, diese Ewigkeit, und Gott wird dann verdrängt, weil sie intuitiv spüren, sie haben keine Hoffnung. Ja, und dann gibt es eben keinen Gott und kein ewiges Leben. Ja. Was ist, wenn das Leben ein Ende findet? Ist dann alles zu Ende, ist alles aus? Das ist in aller Regel die Perspektive der meisten Menschen, die Gott in ihrem Leben verleugnen. Warum verleugnen sie ihn? Aus Rebellion, weil sie keine höchste Instanz über sich akzeptieren. Sie möchten die letzte Instanz sein. Der Mensch möchte für sich autark entscheiden. Er möchte Gott eliminieren und sich selbst zu Gott machen. Und das ist die Ursünde gleich nach der Schöpfung. Der Teufel wollte Gott gleich sein und hat diese Sünde, diese Rebellion in den Menschen gelegt. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und dann müsst ihr nimmer gehorchen den Geboten dieses Gottes. Könnt ihr selber entscheiden. Und das hat sich fortgesetzt im Leben der Menschen. Eine andere Perspektive ist die, dass man der Meinung ist, und das erlebe ich oft, wenn ich Menschen darauf anspreche, auf die Ewigkeit, auf den Sinn des Lebens, auf die drei wichtigsten Fragen, woher kommst du, wozu bist du, wohin gehst du, dann sagen die Menschen, ja, es gibt schon irgendwas Höheres. Aber was genau, weiß keiner. Das ist, was ich oft höre, wenn ich Menschen anspreche, auf Gott und den Sinn des Lebens. Ja, man ist der Meinung, dass es schon irgendetwas Höheres geben muss, das aber niemand weiß, wer oder was das sein könnte. Aber auf so etwas Höheres kann ich verzichten. Wenn dieses Höhere nicht in der Lage ist, sich mir mitzuteilen, dann habe ich kein Interesse dran, oder? Aber dieses Höhere ist durchaus in der Lage, sich mitzuteilen. Im Herzen, durch die Schöpfung und durch den Geist. So, wir kommen schon zum nächsten Punkt. Zweiter Punkt, die Hoffnung auf die irdischen Schätze. Die irdisch gesinnten Gläubigen, Anführungsstrichlein, ja, der Herr Jesus sagt, weil viele glauben, sie würden dadurch, dass sie Jesus zum Herrn machen, oder zum Erlöser und Heiland machen in ihrem Leben, dass sie sagen, Herr, 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 Herr. Und dann können sie leben in der Gnade, sie können gerade machen und tun, was sie wollen. Sie sind ja unter Gnade und kommen ja in den Himmel, weil sie Jesus als Erlöser angenommen haben. Aber der Herr Jesus sagt, wenn sie sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und der Herr Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch gebiete. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ich habe euch nie gekannt. Das wird heute, dieses verwässerte Evangelium wird so verkündigt, dass es Gott eigentlich wurscht ist, wie du lebst. Du bist ja unter der Gnade. Er hat seinen Sohn sterben lassen, damit du erlöst bist und ganz sicher in den Himmel kommst. Aber das ist nicht die Wahrheit aus der Schrift. Das Wort Gottes schneidet. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken des Herzens. Warum? Weil unsere Gedanken dafür verantwortlich sind, was wir reden, unser Reden dafür verantwortlich ist, was wir tun und unser Tun zu unserem Sein wird, zu unserem Wesen wird. Also das Wort Gottes wird zuallererst unsere Gedanken richten, sodass unsere Worte sich ändern, unsere Werke sich ändern und unser Sein sich ändert. Wir sollen schließlich in das Ebenbild des Herrn Jesus verwandelt werden. Als verdorbene alte Naturen, als Kinder Adams sind wir im Fleisch verdorben, in Sünde, ganz in Sünde geboren. Und wir brauchen Erlösung, wir brauchen Erneuerung. Die irdisch gesinnten Gläubigen wiederum haben die Vorstellung von Gott, dass er ein Gott, des sie wünschen, wir spielen Gott sei. Sie denken, Gott wäre für sie da. Aber das ist eine Umkehrung der Wahrheit. Gott sagt ganz klar, wir sind für Gott erkauft. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft mit dem höchsten Preis, den es gibt. Das Leben seines Sohnes. Wir gehören Gott. Und nicht Gott ist für uns da. So wie die Genie. Ja? Wir sprechen was aus und dann muss Gott liefern. Weil er ist schließlich für uns da. Er ist jetzt unser Diener und wir sind Gott. Und er muss leisten, was wir uns vorstellen. Sie wünschen, wir spielen Gott. Nein, ist er nicht. Totale Verkehrung der Wahrheit. Ja, dass er nur eines im Sinn hätte, Gott, jeden, der an ihn glaubt, mit irdischen Gütern zu überhäufen, damit er besser dasteht als diejenigen, die nicht an Gott glauben. Ja, wir brauchen eigentlich Gott gar nicht mehr. Ich war ja 30 Jahre lang in diesen charismatischen, verführten Kreisen. Wir brauchen Gott gar nicht mehr. Wir haben Vollmacht und Autorität. Ganze Bücher habe ich gelesen, die Autorität in Christus Jesus. Und ich brauche nur zur Krankheit sprechen und die muss weichen. Bernhard, du hast Rückenschmerzen. Rückenschmerzen verschwindet in Jesu Namen. Und dann, Bernhard, jetzt bist du geheilt. Wir brauchen Gott gar nicht mehr. Wir müssen gar nicht mehr bitten um Heilung. Wir sprechen das einfach in Existenz. Das ist doch herrlich. Was spielt dann Gott für eine Rolle? Ja, du bist wieder selber Gott. Du brauchst Gott nicht mehr. Du bist wieder Gott. Du spielst Gott. Oder du möchtest diese Welt verändern. Du möchtest dich in die Regierungsgeschäfte einmischen. Du möchtest die Politik mitbestimmen. Du hast nicht verstanden, dass diese Welt nicht besser wird. Gott sagt in seinem Wort, die wird jeden Tag schlimmer. Und diese Welt geht dem Gericht entgegen. Du kannst diese Welt nicht retten. Du bist aus dieser Welt herausgerufen und das ist deine Berufung. Du bist herausgerufen aus einer verdorbenen Welt, die dem Gericht entgegengeht. Du wirst diese Welt nicht retten. Gott wird diese Welt richten, wenn der Herr Jesus wiederkommt, als Richter dieser Welt. Dann wird diese Welt gerichtet. Und lies mal Offenbarung Kapitel 6 und folgende. Dann wirst du sehen, was das Gericht Gottes bedeutet. Aber uns wird Gott vorher in den Himmel entrücken. Gott wird seine Kinder in den Himmel holen. Jesus wird seine Gemeinde abholen, bevor Gottes Zorn losbricht. Wir sind jetzt in der Zeit der Gnade. Und dann kommt die Zeit des Gerichtes. Aber verstehen wir, Geschwister, und das ist gleich Thema. Das Gericht Gottes wird am Haus Gottes beginnen. Das heißt, Gott richtet dich und mich heute. Warum? Weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Weil er möchte, dass wir dem Wesen, dem Charakter des Erstgeborenen, Jesus Christus, ähnlicher werden. Sonst kann er uns in der Ewigkeit nicht gebrauchen. Wir sind vom Wesen her, als nicht wiedergeborene Menschen, die nicht an Gott glauben, verdorbene Menschen durch die Sünde. Wir sind Kinder des Teufels. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid Kinder des Teufels. Das bedeutet also, wir sind verdorbene Wesen und wir brauchen Neuwerdung, wir brauchen Erlösung durch Neugeburt. Und darum sagt der Herr Jesus zum Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht einmal sehen, geschweige denn hineinkommen. Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott es nicht im Sinn hat, uns Menschen, die wir an ihn glauben, die Teufel glauben ja auch an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott, weil er kennt ihn besser als du und ich. Er glaubt auch an Gott, aber er zittert. Das hilft dir gar nichts, wenn du an Gott glaubst und nicht aus seiner Kraft ein geistliches Leben lebst. Wenn du nicht im Geist lebst, sondern im Fleisch lebst, dann hilft dir das alles nichts. Dann wird der Herr Jesus zu dir sagen, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch gebiete. Diese Einstellung geißelt Hiob mit folgenden Worten. Er sagt, denn schrecklich wäre mir das Verderben Gottes und seiner Hoheit könnte ich nicht standhalten. wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum feinen Gold gesagt habe, du meine Hoffnung, sehen wir das? Wenn wir den Mammon zu unserem Götzen machen, das beleidigt Gott aufs Allertiefste. Wenn wir im Mammon, und Mammon ist nicht nur Geld, Mammon ist alles, was diese Welt zu bieten hat, was unser Götze sein kann. Anstatt dass wir auf Gott vertrauen, vertrauen wir auf den Mammon. Aber hast du schon einmal einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen? Hast du schon einmal jemanden gesehen, der irgendwas mitnehmen konnte? Ich nicht. Du kannst nichts mitnehmen. Und hoffentlich ist das Empfangskomitee im Himmel einmal größer als die Trauergemeinde an deinem Grab. Hoffentlich. Hiob 31, 25. Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen so umfangreich war und dass meine Hand Gewaltiges erreicht hatte. Sehen wir das? Was Hiob geißelt in der Einstellung der Menschen Gott gegenüber. Wenn ich das Licht der Sonne sah, wie sie es leuchten ließ und den Mond, wie er prächtig daherzog. Ja, wenn ich mich freue, Gott hat ja nichts dagegen, wenn wir uns an der Schöpfung freuen. Aber wir dürfen nicht Vater Gott aufgrund Mutter Natur vergessen. Vor lauter Mutter Natur vergessen die Menschen Vater Gott. Und jetzt schauen wir her, was jetzt kommt, was die Konsequenz ist, wenn ein Mensch wie die Made im Speck, gell, wie die Made im Speck lebt. Und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ und ich Kusshände warf. Verstehen wir? Ist es so in der Welt? Wenn einer viel Vermögen hat, hat er viele Freunde, auch unter den Frauen. Und dann wirft er Kusshände, sagt er. Das hat es damals schon gegeben, gibt es bis heute. Beim Hiob hat es schon gegeben, die Kusshände. Ja, und er sagt, nein, natürlich werden die Menschen dich bewundern und du wirst Kusshände hin und her senden. Auch der Herr Jesus nimmt zu diesem Thema eindeutig Stellung und macht klar, worum es nicht geht. Worum es nicht geht. Der Herr sagt uns eindeutig, wie wir die Prioritäten in unserem Leben setzen sollen. Matthäus 6, 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Macht doch das nicht. Setz doch deine Lebenszeit nicht dafür ein, irdische Schätze zu sammeln. Du kannst es doch nicht mitnehmen. Dein Leben und mein Leben ist wie ein Rauch. 80, 90, ja, ich möchte 135 werden, weil der Adnan 120 werden möchte und den kann ich nicht im Stich lassen, ich bin 15 Jahre älter. Aber in der Regel ist es mit 80, 90, das ist Schluss. Was sammelst du dir Schätze, die du eh zurücklassen musst? Und in der Ewigkeit kommst du mit leeren Händen, wenn du überhaupt die Ewigkeit erreichst, das ewige Leben. Die Ewigkeit erreichst du sowieso. Aber die Frage ist wo? Oben oder unten? Wofür setzt du dein Leben ein? Unser Leben, Geschwister, wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, sage ich dir, aus der Weisheit des Wortes Gottes, dein Leben hat nur einen Zweck. Weißt du, welchen Zweck dein Leben hat, mein Leben hat? Nur einen Zweck. Uns zuzurüsten für die Ewigkeit. Aus unserem verdorbenen Wesen, dem sündigen, verdorbenen Wesen mit seinen Begierden im Fleisch, ein neues Wesen zu entwickeln. Wir sind schon neu, im Geist sind wir erneuert, sie ist alles neu geworden, das Alte ist vergangen. Aber im Fleisch sind wir noch alt. Und dieses Fleisch, dieses sündige Fleisch haftet uns an, bis uns Gott in den Himmel holt. Dann werden wir dieses sündige Fleisch auf Erden zurücklassen. Und dann werden wir im Himmel einen verherrlichten Leib bekommen. Und dann sind wir erlöst. Dann ist unsere Erlösung vollkommen. Wir sind heute nicht vollkommen erlöst. Wir sind im Geist schon eine neue Natur. Wir haben die Natur Gottes bekommen. Aber im Fleisch haben wir die alte Natur der Sünde noch an uns. Und die müssen wir, sagt Paulus, im Tod halten. Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Du musst dein altes, sündiges Wesen mit Christus ans Kreuz bringen. Und jetzt aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft der Natur Gottes, ein ganz neues Leben führen. Was ist deine Orientierung? Der erstgeborene Sohn Gottes, der ohne Sünde war. Und seine Jünger, seine Apostel, das ist unser Vorbild. Wir wollen so leben, wie der Herr Jesus und seine Apostel gelebt haben. Aber du kannst es nicht, ich kann es nicht. Aber Gott schenkt uns die Kraft dafür. Wir können, wir können. Wer sagt, dass er zu ihm gehört, sagt der Johannes im ersten Johannesbrief. Wer sagt, dass er zu ihm gehört, soll auch leben, wie er gelebt hat. Aber ich kann nicht, Gott. Gott sagt, ich weiß es. Aber mit meiner Hilfe kannst du. Mit der Kraft meines Geistes kannst du. Du kannst das Fleisch überwinden. Du kannst als himmlisches Kind leben in einer Welt und hier leuchten als Himmelslichter in einer dunklen, verlorenen, bösen Welt. Du kannst, du kannst, du kannst. Das ist deine Hoffnung. Der Himmel, das ist deine Hoffnung. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Wir haben am Donnerstag geistlichen Austausch gehabt und da war meine Frage, was sind denn Schätze im Himmel? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Was sind diese Schätze im Himmel? Wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Weißt du, was unsere Schätze im Himmel sind? Das ist die Belohnung, die ewige Belohnung für das, was wir mit unseren anvertrauten Talenten hier in diesem Leben getan haben. Die ewige Belohnung. Der Herr Jesus sagt im Lukas-Evangelium zu den drei Knechten, es gibt ja diese drei Knechte im Matthäus-Evangelium, aber im Lukas-Evangelium ist es interessant, hat er dem einen Knecht, der Herr, bevor er außer Landes gezogen ist, so geht dieses Gleichnis, dem einen Knecht 10 Pfunde anvertraut, dem nächsten 5 und dem nächsten 1. Dem nächsten 1. Und dann kam eines Tages nach langer Zeit der Herr wieder und zieht die drei Knechte zur Rechenschaft und sagt, was hast du mit den anvertrauten Pfunden gemacht? Und dann sagt der mit 10 Pfunden, mit 10 Talenten, Herr, ich habe 10 weitere hinzugewonnen. Und was sagt dann der Herr Jesus? Im Lukas-Evangelium sagt er, weil du im Geringsten treu warst mit diesem schnöden Mammon, was ich dir anvertraut habe, werde ich dich über 10 Städte setzen. Verstehen wir, Geschwister? Es geht um Regierungsautorität in der Ewigkeit, im tausendjährigen Reich, aber auch in der Ewigkeit. Das sind deine Schätze im Himmel. Was kann Gott dir anvertrauen für die Ewigkeit? Wie treu warst du mit dem hier, was Gott dir hier anvertraut hat? Wenn du hier untreu bist, kann dir Gott nichts anvertrauen. Und dann wirst du vielleicht noch gerettet, so wie durchs Feuer hindurch, sagt die Schrift, aber ohne Lohn. Du wirst, weil du untreu warst, von Gott keine Verantwortung übertragen bekommen. Er kann dir nichts anvertrauen, weil du untreu bist. Wie treu bist du? Verstehen wir, Geschwister, dass unser irdisches Leben der Maßstab ist für die Schätze im Himmel. Was sind die Schätze im Himmel? Die Schätze im Himmel, Geschwister, das ist so unvorstellbar, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Die Schrift sagt, wir sind Gottes Erben und Miterben Christi. Verstehst du, welche Schätze im Himmel auf dich und mich warten, wenn du treu bist? Gott beerben. Gott hat alles, 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 ganze Universum uns vererbt. Und er wird auch den neuen Himmel und die neue Erde, die er schafft, uns vererben. Das sind unsere Schätze. Und wenn wir das nicht glauben und nicht verstehen, dann leben wir total falsch. Dann nimmst du, wenn du ankommst, ist kein Schatz im Himmel. Es ist alles weg. Du bist vielleicht gerade noch so gerettet. Du hast dich gekümmert um alles, worum sich die Welt kümmert. Du hast dich an der Welt orientiert, an den Schätzen auf der Erde. Und du bist betrogen worden. Der Teufel hat dich betrogen, du armer Mensch. Mach doch dem Betrug heute ein Ende. Und erkenne die Schätze im Himmel auf ewig. Die Schätze auf der Erde sind vergänglich, so schnell. Und wenn ein Dieb kommt oder wenn du Geschäftsmann bist und machst ein falsches Geschäft, ist alles weg. Aber strebe doch nach den ewigen Schätzen im Himmel. Lass dich doch nicht betrügen von der Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er hat die Lüge in die Welt gebracht. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen. Gott könnte nicht lügen, auch wenn er wollte. Er kann. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen. Aber der Teufel ist der Vater der Lüge. Er hat die Lüge in Existenz gegeben. Und er belügt dich und mich. Aber die Wahrheit ist stärker. Du überwindest diese Lügen des Teufels. Du lebst aus der Kraft der Wahrheit. Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Sehen wir das? Diese Schätze im Himmel, die sind auf ewig. Die kann dir niemand mehr wegnehmen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du dem Geld nachrennst, wenn du das Geld liebst, ja, wirst du gleich sehen, was dann passiert. Was passiert, wenn du das Geld liebst, wenn du den Mammon liebst? Was passiert dann? Schau mal, das habe ich dir vorbereitet. Und weiter sagte der Herr Jesus dazu etwas ganz Entscheidendes. Und jetzt hör ganz genau zu. Jetzt geht es um Weisheit, um göttliche Weisheit. Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Und jetzt sagt er was ganz Wichtiges in dem Zusammenhang. Er sagt nur, den einen und den anderen benennt er jetzt. Wen meint er mit dem einen und dem anderen? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der eine und das ist der andere. Sehen wir das, Geschwister, in dem Zusammenhang. Wenn du das Geld liebst, was passiert dann? Was sagt der Herr Jesus? Hassen, dann wirst du Gott hassen. Wieso hassen? Wieso? Ich hasse doch Gott nicht. Ja, schauen wir weiter. Wer also den irdischen Gütern hinterherläuft und den irdischen Reichtum als Hoffnung hat, der wird Gott mit seinen göttlichen Ansprüchen, Wertigkeiten und Richtlinien sogar hassen. Nein, also das holst du aber jetzt schon sehr weit her. Der Herr Jesus hat es aber gerade gesagt. Gott, ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Er wird den einen lieben und den anderen hassen. Wenn du den Mammon liebst, wirst du Gott hassen. Auch wenn du das nicht zugibst, auch wenn du dir das nicht bewusst machst. Warum wirst du Gott hassen, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Schau, sage ich dir gleich, was meine Einschätzung ist. Wieso werde ich Gott hassen? Ja, weil der Herr Jesus ganz klar sagt, wenn wir den einen lieben, werden wir den anderen hassen, oder? Den einen lieben, den anderen hassen, Gott und den Mammon. Also klarer kann es der Herr Jesus nicht mehr ausdrücken. Aber warum hassen? Ja, weil Gott unser ganzes Herz möchte. Er hat seinen Sohn gegeben, der ans Kreuz für uns gegangen ist. Leben für Leben. Er hat sein Leben in seinem Sohn gegeben. Was machst du mit deinem Leben? Gibst du dein Leben Gott? Leben für Leben. Oder lebst du dein Leben für dich? Mit dem Segen Gottes, mit der Erwartung des Segens Gottes. Warum hassen? Weil Gott unser ganzes Herz möchte und nicht damit einverstanden ist, dass wir ein geteiltes Herz haben. Insbesondere nicht damit einverstanden ist, dass wir ihn benutzen wollen, um mehr Mammon zu bekommen. Wenn wir dem Mammon dienen und darin unsere Hoffnung suchen, werden wir erleben, dass Gott diesen Götzendienst nicht zulassen und alles unternehmen wird, damit wir davon frei werden. So, ich sage es nochmal. Wenn wir dem Mammon dienen und darin unsere Hoffnung suchen, werden wir erleben, dass Gott diesen Götzendienst nicht zulassen und alles unternehmen wird, damit wir davon frei werden. Wer diese Freiheit in Christus Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes nicht für sich in Anspruch nimmt, der wird Gott hassen. Der wird Gott hassen. Weil er ihm nicht ermöglicht, im Mammon und in den irdischen Gütern sein Glück zu finden. Er wird, der Jakobus bringt es auf den Punkt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übelster Absicht bittet. Ihr empfangt nichts, weil sie für ihre fleischlichen Begierden bitten und darum empfangen sie nichts. Verstehen wir, Geschwister? Und dann betest du und betest du und betest du zu Gott, dass er deine fleischlichen Begierden befriedigen soll, und er befriedigt sie nicht. Was passiert dann? Du wirst ihn verachten, vielleicht hassen, weil er dir nicht ermöglicht, im Mammon und den irdischen Gütern dein Glück zu finden. Wenn wir Gott anhängen, werden wir den Mammon loslassen können und in Gott unsere Hoffnung suchen und nicht im Mammon. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast in den Evangelien. Da heißt es, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Oder in der Apostelgeschichte, ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, das bedeutet also, sie haben den Mammon losgelassen. Sie haben Gott gewonnen und waren sich bewusst, dass der Mammon schnöde ist und nur sie betrügt. Der Mammon ist ja nichts Schlechtes, Geschwister. Ich möchte den Mammon nicht verteufeln. Aber wenn du darin deine Hoffnung findest, dann bist du betrogen. Dann bist du betrogen. Und davon möchte uns Gott freimachen. Wenn du sein Kind bist, wird er alles unternehmen, um dich davon freizumachen. Weil er weiß, du lebst im Betrug, du bist betrogen, und das möchte Gott nicht. Dass der Teufel mit seinen Listen seine Kinder betrügt. Gott wird alles unternehmen, um dich davon freizumachen. Wenn wir dagegen dem Mammon anhängen, werden wir Gott und sein Wort verachten, zumindest aber von Gott enttäuscht sein. Warum? Weil er unsere irdischen Begierden nicht befriedigt. Vielleicht lässt Gott Krankheit zu, damit du endlich was lernst. Und du betest und betest und betest und Gott heilt dich nicht. Aber du hast die Lektion nicht gelernt. Du hast nicht verstanden, dass du im Fleisch lebst und Gott Krankheit zulässt. Gott versucht niemanden. Aber er lässt Krankheit zu. Wir wissen das. Woher wissen wir das? Ganz einfach. Da ist diese Szene, lies mal Buch Hiob. Vermutlich das älteste Buch in der Schrift. Die Mosebücher sind später geschrieben. Buch Hiob. Und da ist eine Szene, Gott im Himmel auf dem Thron, und da kommen die Söhne Gottes, die Engel, vor Gott. Und dann kommt der Teufel, der Satan. Und Gott sagt zum Satan, wo kommst du her? Und sagt er, ich habe die Erde hin und her durchstreift. Und Gott sagt, hast du auf meinen Knecht Hiob Acht gehabt, wie gottesfürchtig und fromm er lebt? Sagt der Teufel, ja, kein Wunder, du segnest ihn ja mit allem. Kein Wunder, aber nimm ihm mal alles weg, dann wirst du schauen. Und Gott sagt, okay, ich erlaube dir, ihm alles wegzunehmen. Und dann, die Kinder, Hiobs Kinder feiern Geburtstag, das Haus fällt ein durch einen Sturm, ein Erdbeben, alle Kinder sterben. Die Räuber überfallen seine Herde, töten seine Knechte. Das sind die Hiobsbotschaften. Jeden Augenblick kommt ein anderer Bote und sagt, Hiob, die Herde haben die Feinde mitgenommen und deine Knechte getötet und so weiter. Und Gott und Hiob ist Gott treu. Und der Teufel erscheint wieder vor Gott und Gott sagt, siehst du, Hiob, er ist mir treu. Ja, okay, aber jetzt taste ihn an. Nimm ihm seine Gesundheit weg, seine Kraft weg. Und Gott sagt, okay, taste ihn an, aber schone sein Leben. Verstehen wir, dass der Teufel nur tun kann, was Gott ihm erlaubt? Verstehen wir das? Lies diese Szenen, dann verstehst du das. Und wenn Gott es zulässt, dass du krank bist, dann bitte Gott um Weisheit. Was du ändern musst in deinem Leben. Warum lässt Gott es zu? Dann komm wieder in seine Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Halte seine Gebote, tue Buße über deine falsche Einstellung, dass du den Mammon liebst, tue Buße davon. Bekenne diese Sünde Gott und er ist treu und gerecht und vergibt dir. Dann bist du wieder in seiner Liebe, unter seinem Schutz. Und das ist der Weg zu deiner Heilung. Geh mal davon aus, der Teufel kann nichts tun und auch andere Menschen können dir nichts tun, was Gott nicht zulassen würde. Mit der Hoffnung hoffe ich, dass du heute aus diesem Gottesdienst gehst. Es passiert in deinem Leben nichts, wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du seine Gebote hältst, was Gott nicht zulassen würde. Mit der Sicherheit darfst du leben und in dem Vertrauen darfst du leben. Das sollten wir vielmehr mit dem Psalmisten sagen, Psalm 62, 6. Nur auf Gott vertraue ich still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, da werde ich nachts um 3 Uhr wach und habe 1000 Gedanken und Furcht schleicht sich an und Befürchtungen kommen. Und was ich dann mache, ich bete und dann rede ich zu meiner Seele, werde still, meine Seele. Nur auf Gott, der Psalmist redet zu seiner Seele, nur auf Gott vertraue ich, still, meine Seele, dann rede ich zu meiner Seele, zu meinem Herzen, zu meinem Geist und sage, und dann spreche ich das aus, was Wahrheit ist. Und sage, Seele, hab Ruhe und Frieden. Der Friedefürst wohnt in dir. In meinem Geist wohnt der Friedefürst, der Geist der Sohnschaft, Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich. Dann rede ich zu meiner Seele und dann beanspruche ich den Sieg Gottes. Weil die Frucht des Geistes in uns ist Liebe, Freude und Frieden. Frieden, Frieden. Und dann hast du Frieden. Und deine Seele wird sich abschotten gegen die Befürchtungen, gegen die Ängste, gegen die Nöte, gegen die Vorstellungen. Weil Sorgen hat einem Menschen noch nie was geholfen. Es macht uns nur kaputt, es frisst unsere Seele auf. Sorgen helfen dir und mir nicht. Es hilft nur eines, dass wir in dem Moment uns bewusst werden, dass der Friedefürst in uns wohnt. Der Fürst des Lebens, Jesus Christus. Und dass er mir seinen Frieden gibt. Und dann dauert es vielleicht 5 Minuten, dann schlafe ich wieder ein. Und das empfehle ich dir. Wenn je solche Situationen kommen, wende dich an Gott, vertraue auf Gott und rede zu deiner Seele und verkündige den Sieg des Friedefürsten in dir. Und die Weisheit der Sprüche sagt uns, Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Was die Gottlosen hoffen, das wird zunichte. Darum ist meine Frage, was ist deine Hoffnung? Wenn du das hoffst, was die Gottlosen hoffen, wird es zunichte. Es wird zunichte. Und umso mehr, das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Wir leben in der Zeit der Gnade. Aber heute richtet Gott seine Kinder am Haus Gottes. Er richtet dich und mich. Warum? Damit wir nicht verloren gehen mit der verlorenen Welt. Und wenn wir weg sind, dann wird Gott diese Welt richten. Heute nicht. Heute leben wir im Zeitalter der Gnade. Gott ruft heute Menschen aus einer verlorenen Welt heraus. Aber wenn wir weg sind, wenn der Herr Jesus seine Braut in den Himmel holt, der Vater seine Kinder ins Vatershaus holt, dann lesen wir Offenbarung 6 und folgende. Dann kommen die Gerichtsschläge Gottes. Gott hält seinen Zorn zurück. Die Menschen denken, ja, Gott nimmt es gar nicht wahr, was ich mache. Diejenigen, die an Gott glauben. Diejenigen, die nicht an Gott glauben, die sagen, es gibt ihn eh nicht, was soll ich machen? Ich muss nur schauen, dass ich mit den Gesetzen nicht in Konflikt komme. Ansonsten, lass es krachen. Gott gibt sowieso nicht. Und die anderen sagen, ja, Gott gibt schon, aber den interessiert doch nicht, was ich mache. Außerdem leben wir im Zeitalter der Gnade. Lass es krachen und dann lass uns dies auch krachen. Und wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wird Gott dir so auf die Finger hauen, um dich frei zu machen davon. Weil er liebt dich und er möchte, dass du das ewige Heil nicht verlierst. Er wird dich richten. Wir haben die nicht zu richten draußen, wir haben die zu richten drinnen. Draußen, die wird Gott richten. Wann? Wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, wenn wir in den Himmel geholt sind, wenn Gott seine Gemeinde in den Himmel holt, dann richtet Gott diese Welt heute nicht. Heute erlaubt Gott dem Teufel, dies und jenes zu machen und die Leitplanken werden immer breiter, je gottloser eine Nation ist. Der Teufel kriegt immer mehr Freiraum. Er kann ja nur das wirken, was Gott ihm erlaubt. Und Gott muss ihm immer mehr erlauben, weil die Menschen immer gottloser werden. Er bekommt immer mehr Durchgriff auf die Menschen. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Göttliche Weisheit, weil die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Aber die Weisheit Gottes ist Torheit für die Welt. Gegenseitig Torheit. Die Welt sagt, das, was du redest, ist Torheit, Blödsinn. Du bist ein netter Kerl, Gunti, aber hör auf mit dem Schmarrn. Und was die Welt redet, ist für den Gunti Torheit. Ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Welche Weisheit? Nicht die Weisheit der Philosophen dieser Welt, sondern die Weisheit Gottes. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft, Ewigkeit, ewiges Leben. Und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Was ist deine Hoffnung? Kann deine Hoffnung vernichtet werden? wenn es eine göttliche, ewige Hoffnung ist, kann sie nicht vernichtet werden. Sie bleibt ewig. Das ist dein Leben. So, wir kommen zum letzten Punkt, die Hoffnung auf die Schätze im Himmel. Und jetzt kommen wir sehr stark in das Fundament des Glaubens. Was glaubst du? Was ist das Fundament deines Glaubens? Glaubst du nur das, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst? Oder glaubst du das, was Gott sagt? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Verstehen wir, was Glaube ist? Und jetzt geht es um deinen Glauben. Hebräer 11, das große Glaubenskapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Was hoffst du? Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und was siehst du nicht? Himmlische Güter, geistliche Schätze. Die kannst du nicht sehen. Das ist Glaube. Irdische Güter kannst du sehen, da brauchst du keinen Glauben. Aber was du nicht sehen kannst, himmlische Güter, geistliche Güter, ewige Güter. Was irdisch ist, ist zeitlich. Was geistlich ist, ist ewig. Was ist dein Glaube? Worauf hoffst du? Der Herr Jesus sagte ja, dass wir nicht Schätze auf der Erde sammeln sollen, sondern im Himmel. Ich gehe davon aus, dass ich nie Gott bitten muss um Versorgung, um irdische Versorgung. Warum? Weil er sagt, sorge dich nicht um das. Hab doch das Vertrauen. Wenn er doch die Vögel ernährt, die nicht säen, nicht ernten, und Gott ernährt sie doch, was seid ihr so ungläubig, sagt Gottes Wort. Ich bitte Gott nicht um Versorgung. Ich bitte Gott nicht um Mammon. Ich bitte Gott, dass er mir Kraft gibt, mein Wesen zu verändern in das Wesen des geliebten Sohnes, des Erstgeborenen. Darum bitte ich Gott. Und wenn ich eine Herausforderung habe, dann bitte Gott nicht, nimm es weg, sondern ich sage, Gott, gib mir Weisheit, welche Lektion ich lernen darf in diesen Umständen. Gib mir Weisheit, wie ich das überwinden kann, und Kraft, dankbar zu sein in dieser Situation, weil ich weiß und ich glaube, dass das nur mich trifft, weil du es zugelassen hast. Und allen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Römer 8, 28. Alle, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und ich weiß, dass es mir zum Besten dient. Und dann bin ich Gott dankbar. Und das wünsche ich dir, dass du verstehst, dass alles dir zum Besten dient. Und dass der Vater nichts zulassen wird, was dich nicht treffen soll. Alles, was dich trifft, ist vom Vater verordnet. Das macht dich frei und souverän und gelassen und hast Frieden. Er sagte dies deswegen, weil die Schätze auf der Erde vergänglich sind und die Schätze im Himmel ewig. Was geiferst du nach den Schätzen des Mammon, die du sowieso zurücklassen musst? Was lässt du dich so betrügen vom Teufel? Und er sagte dies insbesondere deswegen, weil dort, wo unser Schatz ist, auch unser Herz ist. Wo ist dein Herz? Wo dein Schatz ist? Ist dein Schatz im Himmel? Ist dein Herz im Himmel? Und das möchte Gott. Und Gott möchte, dass unser Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist und dass wir unsere Hoffnung auf unseren Herrn Jesus und auf unseren Vater im Himmel setzen und nicht auf den vergänglichen Mammon. Warum? Weil Gott unser Bestes will. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, was machst du dann? Dankst du Gott für diese Schwierigkeiten? Sagst, Vater, ich weiß, das trifft mich jetzt, weil es zu meinem Besten ist. Vater, gib mir Weisheit, zu wissen, was jetzt für mich für Entscheidungen dran sind, für Korrekturen dran sind, damit du diesem Umstand ein Ende machen kannst, so schnell als möglich. Und Vater, gib mir die Kraft, da jetzt durchzugehen und dankbar zu sein, um fröhlich zu sein. Trotzdem fröhlich zu sein. Das muss dein Gebet sein. Wir müssen auch verstehen, dass alles das, was der Herr Jesus zu seiner Zeit auf Erden seinen Zuhörern als auch seinen Jüngern bezüglich irdischer Dinge zugesprochen hat, in erster Linie dem irdischen Volk Gottes gegolten hat und gelten wird. Wir verstehen, Geschwister, es gibt die Heilszeit unter dem Gesetz. Das war für die Juden. Und nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi gibt es eine neue Heilszeit, die Heilszeit der Gnade. Und jetzt, damals wurde verkündigt, das Evangelium vom Reich, das Evangelium vom Reich Gottes auf Erden, das tausendjährige Reich. Und jetzt wird verkündigt, ungefähr 8 Jahre nach der Himmelfahrt Christi, holt Gott den Paulus in den Himmel und offenbart ihm das Geheimnis des Christus. Und seitdem wird das Evangelium des Christus verkündigt. Was ist das Geheimnis des Christus? Das Geheimnis des Christus ist folgendes: dass Gott in diesem Zeitalter der Gemeinde aus dieser Welt Menschen herausruft, Juden wie Heiden, und sie zu Kindern Gottes macht. Zu Kindern Gottes. Das Zeitalter des Gesetzes, da hat Gott ein irdisches Volk herausgerufen aus einer verlorenen Welt. Aber heute ruft Gott himmlische Kinder heraus, verstehen wir? Darum sagt der Herr Jesus nach der Auferstehung zu Maria Magdalena: Halte mich nicht auf, gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wir sind Geschwister Jesu Christi. Gott ist unser aller Vater, sein Vater und unser Vater. Jesus Christus ist nicht unser Gott. Er ist ein Gott, weil er aus Gott geboren ist. Der Vater ist unser Gott. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater. Eindeutig. Diese Trinität ist eine Irrlehre. Jesus ist nicht unser Gott. Jesus ist unser Bruder. Geh hin zu meinen Brüdern, sagt der Herr Jesus, der Auferstandene, und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Er ist mitten in der Gemeinde. Wir haben vorhin Lobpreis gemacht. Und da sagt uns Hebräerbrief, dass er inmitten der Gemeinde, der Herr Jesus, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, inmitten der Gemeinde, der Herr Jesus mit uns den Vater lobt und preist. Geschwister, das ist die Wahrheit. Und wenn du damit noch Probleme hast, dann bete, dass Gott dir das offenbart. Wir müssen auch verstehen, dass alles das, was der Herr Jesus zu seiner Zeit auf Erden, seinen Zuhörern, den Juden, Jesus hat ja während seines irdischen Wirkens das Evangelium vom Reich verkündigt. Lies es nach, eindeutig, die Schrift sagt, er verkündigt das Evangelium vom Reich. Was ist das Evangelium vom Reich? Vom Reich Gottes auf Erden, das tausendjährige Friedensreich. Das ist, was er verkündigt hat. Aber plötzlich, 8 Jahre später, wird ein anderes Evangelium verkündigt. Und der Paulus sagt an die Epheser und an die Kolosser: An dem, was ihr jetzt gelesen habt von mir, könnt ihr erkennen, welche Einsicht ich in das Geheimnis des Christus habe. Was ist das Geheimnis des Christus? Dass du mit dem Erstgeborenen ein nachgeborenes Kind Gottes bist. Und Johannes geht so weit und sagt, wenn er kommen wird in Herrlichkeit, werden wir ihm gleich sein. Verstehst du, was das bedeutet? Ihm gleich. Nicht ähnlich, ihm gleich. Wir werden dem Erstgeborenen gleich sein. Wir werden Kinder Gottes sein. Und das ist das Geheimnis des Christus, was 99,x% auch der wahren Gläubigen nicht verstehen. Das Geheimnis des Christus. Studiert es mal selber. Wir haben auf unserer Homepage Botschaften dazu. Wenn du da mehr möchtest, hör dir die Botschaften an. Das ist so eindeutig. Dieses Geheimnis des Christus muss jeder für sich entdecken. Zum Beispiel die Aussage, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Gell? Der Herr Jesus hat das Evangelium vom Reich verkündigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Wenn ich an Gott glaube, dann wird mir Gott alles geben, was ich mir wünsche. Ja du, aber das ist das Evangelium vom Reich, das ist für das irdische Volk. Wir verkündigen das Evangelium des Christus und verkündigen das Geheimnis des Christus. Und hier geht es ums himmlische Volk, um himmlische Kinder. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dies nehmen viele zum Anlass, um zu denken, dass sie mit Gott ein Geschäft machen können. Ja, Gott ist für mich da. Und wenn ich bitte, liefert er. Und wenn er nicht liefert, bin ich sauer. Nämlich in der Form, dass dann, wenn sie nach seinem Reich trachten, er ihnen alles geben wird, was sie sich wünschen, insbesondere die irdischen Güter. Das ist die Erwartungshaltung derjenigen, die ihm die das Evangelium vom Reich hören wollen. Das Evangelium vom Reich sagt, Gott wird durch sein Volk in dieser Welt herrschen. Gott wird sein Volk versorgen mit allen Gütern, die sie nötig haben. Aber das ist heute nicht. Wir haben hier heute nicht das Reich Gottes. Wir haben hier das Zeitalter der Gemeinde. Das hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Das Reich Gottes wird erst kommen, wenn die Gemeinde entrückt ist. Dann kommt das Reich Gottes. Dann kommen die 7 Jahre Trübsalzeit und dann kommt der Herr Jesus wieder, wird dem Ganzen ein Ende machen und dann wird er das Reich Gottes auf Erden aufrichten. Aber da drin leben wir heute nicht. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde. Wir leben als von Neuem geborene Menschen, als Kinder Gottes, die den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Wir sind aus Gott geboren, so wie der erstgeborene Jesus Christus aus Gott geboren ist. Und das ist das Geheimnis des Christus. Und das müssen wir in der Schrift studieren, das musst du für dich selber im Gebet von Gott empfangen. Aber das ist nicht das, was uns als himmlischen Kindern von Gott in seinem Wort versprochen wird, der irdische Segen. Sondern vielmehr, dass wir den Weg Jesu Christi gehen, der durch Leiden vollendet wurde. Und jetzt pass noch mal kurz auf, konzentriere dich noch 5 Minuten, dann sind wir durch. Aber jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges für deinen Seelenfrieden. Hebräer 2,10, denn es ziemte sich für den, wer ist hier gemeint, der Vater, Gott, es ziemte sich für den, Gott, den Vater, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, alles kommt vom Vater. Dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, wer ist hier gemeint? Der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene. Dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Sehen wir das? Durch Leiden vollendete. Und Hebräer sagt uns, auch so ist er doch, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Verstehen wir, Geschwister? Der Sohn Gottes, der bei Gott in Ewigkeit war, kommt hier als Mensch, als wirklicher, echter Mensch. Und er musste gehorsam lernen, weil er war jetzt vom Vater getrennt. Er musste auf Erden als Mensch gehorsam lernen. So hat er doch, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen, unbedingt. Durch Leiden vollendete. Dazu sollten wir uns noch folgende Aussagen der Heiligen Schrift anschauen. Apostelgeschichte 3, 18, und da sagt der Petrus, Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Bitte, dass sein Christus leiden sollte. Liest du das? Dass sein Christus leiden sollte. Dämmert dir schon was? Mir schon. Nun wissen wir ja, dass wir zusammen mit dem Haupt Jesus als sein Leib, der Christus Gottes sind. Verstehst du, dass du zum Christus gehörst? Dass du Glied am Leib des Christus bist und du bist der Christus Gottes mit dem Haupt im Himmel und als Glied an seinem Leib? Du bist der Christus, verstehst du das? Ich sage dir gleich noch eine Schriftstelle, 1. Korinther 12, 12. Denn wie der Leib einer ist, dein Leib ist einer und viele Glieder hat, das Herz, die Leber, das Gehirn, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Sehen wir das, Geschwister? Was Gott hier sagt, wir sind der Christus. Der Christus ist ja nicht Jesus alleine. Am Anfang war der Christus nach der Auferstehung, war einer im Christus, Jesus. Aber jetzt sind viele Glieder an dem Leib des Christus, der Christus Gottes. Jetzt bist du Teil des Christus. Und jetzt kommt natürlich die Folgerung aus dem Ganzen. Sehen wir es? Wir sind zusammen mit dem Haupt, als Glieder an seinem Leib, der Christus Gottes. Siehst du das Geheimnis des Christus hier wieder? Du bist Teil des Christus. Du bist Teil des Christus Gottes. Du gehörst zum Christus. Ist uns bewusst, was diese Aussage bedeutet? Wenn Gott durch den Apostel Petrus sagt, dass Gott erfüllt hat, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, nämlich, dass sein Christus leiden sollte. Dämmert es schon? Dämmert es schon? Was ist unser Leiden? Was ist dein und mein Leiden? Dass wir die Begierden des Fleisches nicht mehr befriedigen. Das ist unser Leiden. Dein Fleisch möchte dies und jenes. Und du sagst, nein, ich lebe im Geist. Nein, das sind sündige Begierden, Fleisch. Wenn du nun denkst, dass das vielleicht, du sagst vielleicht, Reinhold, jetzt hast du zu weit ausgeholt. Das kann ich nicht sehen. Wenn du das jetzt denkst, ja, wenn du nun denkst, dass das vielleicht etwas zu weit hergeholt sein könnte, so wird dich folgende Schriftstelle überzeugen. Ich erfinde ja nichts Neues, ich schreibe nur von der Bibel ab. Gell? 2. Korinther 1,5, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Warum bringt Gott Leiden über seinen Christus? Dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen, verstehen wir. Dass wir im Glauben an Gott uns verändern lassen. Und Gott lässt Leiden zu, lässt unser Fleisch leiden. Unser Fleisch sagt, ja, aber ich möchte in den Urlaub fahren, so wie meine Nachbarn alle. Aber dein Verstand sagt, aber du hast ja kein Geld. Ja, und dann sagt dein Verstand, nimm doch einen Kredit auf und fahr in Urlaub und genieße das Leben. Und dein Verstand sagt, du Depp, nachher hast du noch mehr Leiden, weil du musst noch Zinsen auch noch zahlen. Und jetzt leidest du, weil du verstehst, du kannst nicht in den Urlaub fahren. Und in der Zeit lieber Gemeinschaft mit Gott pflegen, in die Stille gehen. Du hast jetzt Zeit, du musst nicht in die Arbeit. Du kannst dir Zeit für Gott nehmen. Das ist unser Leiden. Wir müssen nicht ans Kreuz gehen. Unser Leiden ist andere Natur. Dem Fleisch, das Fleisch nicht mehr zu befriedigen, die Begierden des Fleisches nicht mehr zu befriedigen. Und wenn einer dir auf die Zehen tritt in der Arbeit oder der Nachbar, dann fluchst du dem nicht insgeheim und schimpfst nicht über den im Beisein anderer, sondern du betest für den. Weißt du, warum du betest? Weil du sagst, diese arme Seele benutzt der Teufel, um mir zu schaden. Und Vater, so bete ich jetzt für den Nachbarn, dass du ihn freisetzt von der Macht der Finsternis. Dass der Teufel ihn nicht mehr benutzen kann, um mich kaputt zu machen, zu beleidigen, zu schädigen. Du betest für den und dann bist du frei. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, sein Christus wird leiden, so ist er, obwohl er der Sohn Gottes war, hat er durch Leiden gehorsam gelernt. Glaubst du, dass du besser dran bist als der Erstgeborene? Nein. Du gehörst zum Christus. Du gehst den gleichen Weg. Durch Leiden vollendet werden. Und dein Leiden ist nicht mehr im Fleisch zu leben. Das ist dein Leiden. Aber so wie der Herr Jesus durch sein Leiden mit Preis und Ehre durch Gottes Gnade gekrönt wurde, so wird Gott, der Vater, auch uns krönen, wenn wir die Leiden, die er für uns vorgesehen hat, in seiner Kraft überwinden und triumphieren. Und triumphieren, Geschwister. Triumph auf der ganzen Linie, aus der Kraft Gottes in uns. Hebräer 2,9, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Du leidest auch den Tod, was? Du hast deine alte Natur mit Christus getötet am Kreuz. Im Glauben hältst du deine alte Natur, die Begierden deines Fleisches, deines sündigen Wesens, mit Christus am Kreuz im Tod. Du bist gestorben mit Christus. Weil wenn du nicht gestorben bist, kannst du nicht auferstehen mit ihm. Du musst mit ihm sterben. Dein altes Wesen muss sterben. Deine alte Natur muss sterben, sonst kannst du mit ihm nicht auferstehen zum neuen Leben. Das ist ja das Fatale dieser falschen Evangeliums, dieses Wohlstandsevangeliums. Ja, bekenne nur, machst irgendein magisches Sprüchlein, dann bist du von neuem geboren und jetzt wird Gott dich segnen. Über die Maßen und wirst ganz sicher in den Himmel kommen. Nein, du musst den Menschen sagen, du wirst mit Christus leiden. Das ist die Wahrheit. Der Herr Jesus dreht sich um, eine riesige Schar folgt ihm nach und er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst. Aber die Menschen wollen mit der Hilfe Gottes sich selber verwirklichen, nicht verleugnen. Und da ist der fatale Unterschied zwischen der Wahrheit und der Lüge. durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Die folgenden Worte werden uns sehr ermutigen, den Weg Christi mit Freuden zu gehen, weil wir wissen, welche Hoffnung im Himmel auf uns wartet. Philipper 2,9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Sehen wir das, weil Jesus, der Erstgeborene, gehorsam war, hat Gott ihn so erhoben. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Herr Jesus wird niemals für sich die Ehre nehmen. Der Herr Jesus wird niemals für sich Anbetung nehmen. Niemals. Er hat uns nie gelehrt, zu ihm zu beten. Die Apostel haben uns nie gelehrt, zu Jesus zu beten. Wir beten zum Vater und der Herr Jesus sagt, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters, nicht zu seiner Ehre. Der Jesus, der für sich Ehre nimmt, ist ein anderer Jesus. Und dem bin ich 30 Jahre nachgelaufen, diesem anderen Jesus. Es gibt einen anderen Jesus, 2. Korinther, liest es. Anderes Evangelium, anderer Geist, anderer Jesus, der Paulus warnt ausdrücklich. Der nennt sich Jesus, aber ist nicht der Jesus der Bibel. Er ist ein anderer Jesus, sagt Paulus. Jesus Christus, Herr, ist zur Ehre Gottes des Vaters. Der wahre Herr Jesus wird immer die Ehre des Vaters suchen. Und darum beten wir und lobpreisen wir in unseren Liedern nur den Vater. Weil der Herr Jesus, das ist ihm ein Gräuel, wenn wir den wahren Jesus Ehre geben. Er möchte, dass die Ehre der Vater bekommt, alle Ehre der Vater. Der Herr, wir beleidigen Jesus, wenn wir ihn anbeten, ihn loben und preisen. Und nun kommt die herrliche Verheißung für uns, die wir Kinder Gottes sind und Christus nachfolgen, dass wir aus Gottes Kraft unser Heil bewirken. Philipper 2,12, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, mit Ehrfurcht vor Gott. Gott ist mein himmlischer Daddy und er liebt mich so. Alles ist ihm wohlgefällig. Ja, dann hast du Gott noch nicht erkannt. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Zu seinem Wohlgefallen, tut alles ohne Murren und Zweifel. Gott wirkt das Wollen sogar durch seinen Geist in uns. Aber wir müssen im Geist wandeln. Weil wenn wir nicht im Geist wandeln, sondern im Fleisch, kann Gott das Wollen nicht wirken in uns. Er kann nicht, weil wir frei sind in unseren Entscheidungen. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Nicht die Sprüche der falschen Propheten. Das Wort Gottes. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. So, und zum Schluss, wenn wir im Glauben und Gehorsam den Weg Christi gehen, so werden wir auch mit ihm verherrlicht werden, so wie der Vater ihn verherrlicht hat. Deshalb ist die folgende Ermutigung in Situationen der Herausforderung für uns ganz wichtig. Römer 12,9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumend, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, in Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Die Schrift sagt, dass wir ihm, dem Herrn Jesus, gleich sein werden. Was für eine überwältigende Zusage. Dem erstgeborenen Sohn, der die Herrlichkeit des Vaters hat, gleich sein zu können. 1. Johannes 3,2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Amen. Liebe Geschwister, jetzt haben wir ein bisschen überzogen noch, aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Vater, wir wollen Dankgesang für dein Wort und dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind und dass wir wissen, Vater, dass nichts uns widerfahren kann, was nicht in deinem Willen wäre. Und dass der Teufel uns nicht antasten kann, weil wir in deiner Liebe und unter deinem Schutz sind. Amen. Liebe Geschwister, an den Bildschirmen jetzt alles Gute, Gottes Gnade und Frieden und noch einen schönen Sonntagnachmittag. Wir werden uns jetzt dann das Essen von Christian, das er vorbereitet hat, schmecken lassen. Und wenn du eine Frage hast, schreib uns das, aber sag, wer du bist und gib deine Adresse bekannt, nicht anonym bitte als Kommentar auf der Webseite. Das wollen wir nicht beantworten, aber gerne jede Frage, die offen gestellt wird und wo du dich zu erkennen gibst. Gottes Gnade und Frieden, bis nächsten Sonntag, auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.